Ihr Lieben, seit einigen Monaten bin ich regelmäßig in einem Fitnessstudio zu Gast, also nicht nur zu Gast, sondern ich bin da auch aktiv. Und da kommt man ja mit allen möglichen Menschen in Kontakt. Das ist so schön, dass ich da nicht als Pastor bin, sondern als Mensch, als Sportler. Natürlich kennt mich auch der ein oder andere jetzt schon als Pastor und so. Aber genau, neulich kam ich mit einem Mittrainierenden ins Gespräch über den Sinn des Lebens. Das war kein glaubender Mensch, kein Kirchgänger, aber er sagt, also er ist sich schon ganz sicher, dass es gibt irgendwie einen Sinn hinter allem. Ja, wir sind schon irgendwie gewollt, irgendein Gott, irgendeine Gottheit wollte uns und irgendeinen Sinn hat unser Leben. Dass wir also einfach nur als Produkt der Evolution hier sind, das war für ihn nicht wirklich vorstellbar. Und er gab dann aber auch zu, also die Antworten des christlichen Glaubens sind nicht seine Antworten, er kennt eben auch andere Religionen, die andere Antworten geben, aber dass da etwas sein muss und auch ein Ziel, ein Sinn, das war für ihn ganz klar. Und das habe ich schon häufiger beobachtet, dass Menschen, die zwar nicht wirklich religiös sind, aber dennoch diese Ahnung haben, es gibt ein Größeres hinter mir, es gibt etwas, das mich irgendwie will oder gewollt hat, es gibt mehr als nur das, was wir in unserer Welt sehen. Und das ist in der Tat so. Es gibt in allen Kulturen und Religionen die Ahnung, dass es mehr gibt, eine größere Wirklichkeit hinter allem und im Blick darum auch einen Sinn und ein Ziel für unser Leben. Im Judentum wurde diese Frage so gestellt: Wie bekomme ich das ewige Leben? Wir fragen vielleicht nochmal anders, also zumindest in einer bestimmten Generation, gibt es so etwas wie den Himmel? Und wie würde es im Himmel sein, wenn ihr draußen mal gesehen habt im Foyer, wenn nicht, guckt euch das vielleicht nochmal an, wir haben am Dienstag im Seniorennachmittag diese Frage gestellt, wie würde es im Himmel sein? Wie stellt ihr euch den Himmel vor? Und Brigitte, wenn ich dich anschaue, du hast das Feedback gegeben, da wurden viele spannende Dinge geäußert an den Tischen. Wie Menschen sich dieses ewige Leben vorstellen, wie Menschen sich den Himmel vorstellen, gerade Menschen, die ja mit ihren 70, 80, 90 Jahren nicht mehr weit vom Sterben entfernt sind. Und da gab es viele interessante Antworten. Die Antworten, die die Menschen gegeben haben, findet ihr im Foyer. Meine Antworten, da hättet ihr kommen müssen, um die zu hören. Ja, also der Jude, im Judentum fragt man, wie kann ich das ewige Leben ererben? Und dieser fragende Theologe kam zu Jesus, wir haben das eben gehört, und Jesus sagt, ja Mensch, was sagt denn das Alte Testament? Und dieser fromme Jude, der war gebildet und er kannte die Antwort, denn schon im Judentum wusste man, die ganzen Gebote, die ganzen Gesetze, die ganze Moral, die ganze Ethik, alle Anweisungen kann man im Prinzip zusammenfassen auf ein Gebot, auf das Gebot der Liebe. Und er sagt dann auch, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wusste der. Das ist die Mitte, das ist das Zentrum. Darauf läuft alles zu. Wir haben es in der Moderation gehört, Liebe ist das Größte. Und Jesus sagt, genau, du hast recht, mach das und alles ist gut. Damit hat er sich nicht zufrieden gegeben. Er fragt nach, ja, wer ist denn mein Nächster? Ne? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir eben gehört haben, die ja auch sehr bekannt ist. Das ist eine tolle Frage. Wer ist eigentlich mein Nächster? So fragen Menschen, die etwas Gutes tun wollen, die helfen wollen, die sich für andere engagieren wollen. Die fragen sich, ja, wo werde ich denn gebraucht? Wo kann ich denn helfen? Wer ist denn mein Nächster? Wer braucht denn meine Nächstenliebe? So fragen engagierte Menschen, ob sie jetzt religiös sind oder auch nicht, humanitär oder kirchlich, nach dem, was kann ich tun, wer ist mein Nächster, danach fragen viele. Und das ist gut so. In unserer Gesellschaft dieses Engagement, und das ist doch auch eine Frage, die im Martin-Luther-Haus schon gestellt wurde. Ja? Ich überblicke ja nur 6,5 Jahre, aber ich weiß natürlich von der Geschichte hier im Martin-Luther-Haus, zum Beispiel das Mittagessen für Schulkinder, über, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre, diese wunderbare Arbeit mit diesen Schulkindern, jede Woche essen. Und als das dann nicht mehr möglich war aus verschiedenen Gründen, da wurde die Frage gestellt, wer ist denn jetzt unser Nächster? Wer braucht uns denn? Oder kam die Flüchtlingskrise in 2015 oder die Flüchtlingssituation? Und ja, da war ganz klar, wir wollen ein Willkommenscafé machen, wir wollen einen Sprachunterricht anbieten. Das sind die Nächsten, die uns brauchen. Oder auch seit über 10 Jahren, glaube ich, gibt es schon das Trauercafé, in dem ich jetzt seit einigen Monaten mitarbeite. Das ist eine Arbeit, die mich sehr berührt, Trauernde zu begleiten in ihrer Trauer. Auch da steht ja die Frage dahinter, wer ist mein Nächster? Wer braucht mich eigentlich? Es sind eben Menschen, die trauern und die Begleitung brauchen. Also diese Frage ist eine Frage, die wir sehr gut kennen, die wir sehr gut verstehen, die auch nachvollziehbar ist. Und danach fragt der Gelehrte und Jesus, beantwortet ihm das. Gut, soweit, so gut. Was aber ist mit dem ersten Punkt? Denn dieses Gebot der Liebe beginnt ja nicht, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, sondern du sollst Gott lieben. Warum fragt der Gelehrte nicht danach, was bedeutet das denn, Gott zu lieben? Das ist schwerer zu fassen, das ist nicht so leicht greifbar, nach Gott zu fragen, nach der Liebe zu Gott. Das ist für uns, liegt für uns vielleicht nicht so auf der Hand. Dabei, wir gucken uns jetzt mal diesen Vers genauer an, dieses Dreifachgebot der Liebe. Kann man nicht vielleicht sogar sagen, dass dem Gebot der Gottesliebe mehr Gewicht eingeräumt wird? Ich finde schon. Wenn wir uns mal den genauen Sprachablauf anschauen, dann merken wir, dass Jesus erstens die Gottesliebe an erste Stelle setzt, Gott lieben und deine Nächsten und dich selbst. Und die Gottesliebe formuliert er noch viel gründlicher. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Gottesliebe ist nicht nur die erste, die er formuliert, es ist auch die, die er besonders gründlich ausführt. Ja? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, dem ganzen Gemüt und dann kommt quasi als Folge danach noch und deine Nächsten wie dich selbst. Ich finde schon, dass man hier erkennen kann, dass Jesus der Gottesliebe eine große Priorität einräumt, ein Primat. Und auch in anderen Texten der Bibel können wir das sehen, dass der Gottesbeziehung die erste Stelle eingeräumt wird. Gucken wir uns die 10 Gebote an. Die 10 Gebote beginnen mit der Beziehung zu Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Am Anfang steht die Ebene zu Gott und dann kommt töten, stehlen, Ehebrechen, begehren. Das ist nicht unwichtiger, aber es ist nachgeordnet. Schon im Alten Testament wird die Gottesbeziehung hervorgehoben. Und im Vaterunser ist das genauso. Wie lehrt Jesus uns das Vaterunser zu beten? Vaterunser im Himmel. Und jetzt gibt es 2 Teile. Es geht im ersten Teil um Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann unser täglich Brot gib uns heute. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vergib uns unsere Schuld. Also auch beim Vaterunser erkennen wir die gleiche Struktur wie in den 10 Geboten. Am Anfang steht die Beziehung zu Gott. Das wird betont. Und das andere gehört dazu, das ist nicht abgewertet. Aber am Anfang steht diese Beziehung. Und das wird auch deutlich in dem Dreifachgebot der Liebe, wo Jesus deutlich macht, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, ja, und deinen Nächsten wie dich selbst dann natürlich auch. Man darf es nicht trennen, aber man muss es unterscheiden. Aber danach fragt der Gelehrte nicht, weil es nicht so praktisch ist. Ja, wenn man nach dem Nächsten fragt, da kann man sagen, die Menschen haben diese Probleme und die brauchen das und so. Aber nach der Gottesliebe zu fragen, ja, das ist irgendwie nicht so greifbar. Und darum gerät das schneller aus dem Blick. Wonach fragen wir im Martin-Luther-Haus eigentlich? Was sind eigentlich unsere Fragen? Wir haben jetzt die Frage von dem Gelehrten gehört. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 1-2 Jahren die Frage nach der Gemeindeentwicklung gestellt. Wohin wollen wir uns entwickeln als Gemeinde? Wo wollen wir in 5 oder in 10 Jahren sein? Wo soll es hingehen? Auch, was ist unser Auftrag? Jetzt stellen wir neu die Frage, da freue ich mich drüber, nach der Modernisierung. Wie wollen wir dieses Haus neu gestalten? Das sind Fragen, die wir stellen. Und da bin ich wirklich froh drüber, im Gemeindeentwicklungsprozess und auch schon davor, diese Überzeugung, wir wollen was für Familien tun und installieren dieses Projekt Kirche Kunterbunt, das ein voller Erfolg ist. Und das andere freut mich ganz besonders, dass wir ausdrücklich die Frage nach der Liebe zu Gott entdeckt haben. Denn das war eine Frage in diesem Gemeindeentwicklungsprozess. Was heißt es denn, Gott zu lieben? Wie kann man denn Gott erfahren? Wie kann man denn den Heiligen Geist in seinem Leben erleben? Was heißt es denn, Gott zu lieben? Diese Frage haben wir über den Oberbegriff Spiritualität gesetzt. Geistliches Leben. Darum soll es gehen, wenn wir uns um geistliches Leben bemühen. Es soll um nichts anderes gehen, letztlich um diese Frage, was heißt es eigentlich, Gott zu lieben? Und darum finde ich das wichtig, diese Fokussierung auf die Kirche Kunterbunt und auf diesen Schwerpunkt der Gottesliebe. Für Lukas ist das keine Nebenfrage. Nun könnte man ja sagen, der erzählt doch ein Gleichnis, Jesus über den barmherzigen Samariter, ja? Aber weil der Gelehrte nicht nach der Gottesliebe fragt, darum erzählt Lukas anschließend ganz bewusst eine Geschichte, wo es um die Gottesliebe geht. So, und jetzt kommt erst der Predigtext. Das war nur die Einleitung bisher. Lukas sagt, jetzt muss ich eine Geschichte erzählen, nach der keiner fragt. Jesus bei Maria und Martha, ich lese auch aus der Basisbibel, Lukas 10, die abfolgende Perikope. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich ging sie zu Jesus und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch bitte, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir so viele Gedanken um so vieles. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Was für ein schöner Zug wird hier erstmal deutlich, Jesus hatte Freunde. Der hatte nicht nur Jünger und Anhänger, er hatte Freunde. Dieses Dreierpaar, Lazarus, Maria und Martha, sie lebten in der Nähe von Jerusalem und Jesus war auf dem Weg in die Stadt und es war klar, wenn ich nach Jerusalem komme, besuche ich meine Freunde, besuche ich Maria und Martha und Lazarus. Lazarus wird hier nicht erwähnt, aber aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass er auch dazugehörte, zu diesem Freundeskreis von Jesus. So, und so kommt er nun dahin, macht sich frisch, ja, und dann geht das los. Die Martha kommt so richtig in Schwung. Es wird alles geputzt, dekoriert. Es wird das beste Essen aufgetischt. Sie macht sich so richtig viel Mühe. Sie will ihn verköstigen. Sie will ihm was Gutes tun. Das ist Standard im Orient und guten Freunden gegenüber. Also Menschen, die man besonders mag, die man besonders schätzt, denen tut man erst recht etwas Gutes. Eine wunderbare Sache. Maria ist nicht so fleißig. Ja, Maria wartet ab, bis Jesus sich hingesetzt hat, dann setzt sie sich zu seinen Füßen und guckt ihn an und staunt ihn an und bewundert ihn und hört ihm zu und rückt ganz nah an ihn ran und will bei ihm sein und auf das hören, was er sagt. Also diese beiden ungleichen Schwestern, die eine macht sich ganz viel Mühe und ackert und bereitet vor, die andere eher passiv bei Jesus. Und das ärgert die Martha. Martha ist jetzt nicht so, dass sie sagt, Maria, jetzt hilf mal ein bisschen, sondern sie geht den Umweg über Jesus und sagt, Jesus, stört dich das nicht, dass meine Schwester mich alles alleine machen lässt? Ich bin hier in der Küche aktiv, will alles für dich vorbereiten und meine Schwester sitzt einfach nur rum und hört dir zu. Würdest du ihr bitte mal sagen, dass sie auch ein bisschen mithelfen soll? Das wäre doch vielleicht ganz hilfreich. Also eine indirekte Kommunikation. Das lief nicht direkt zwischen den Schwestern. Aber Jesus enttäuscht die Martha und sagt, Martha, du hast so viel auf dem Zettel, du machst so vieles, du bereitest alles vor, du wirbelst hier durch die Wohnung und so. Aber Maria macht's eigentlich richtig. Maria hat das bessere Teil erwählt. Und jedes Mal an dieser Stelle muss ich schlucken, weil ich finde, das ist doch wie ein Schlag ins Gesicht für Martha. Oder? Martha gibt sich so viel Mühe. Sie bereitet alles für Jesus vor. Und Jesus sagt, das, was Maria tut, ist eigentlich richtig. Ja, was tut Maria denn? Maria, was adelt Jesus denn? Maria hat die Nähe zu Jesus gesucht. Sie will bei ihm sein. Sie will auf Tuchfühlung gehen. Sie will auf Jesus hören. Sie will bei Jesus sein. Das ist Jesus wichtiger, als ein leckeres Essen zu bekommen mit einem tadellosen Wein in einer tollen, sauberen und dekorierten Wohnung. Er möchte lieber, dass Menschen ihm nahe sind, als dass Menschen viel für ihn tun. Er hat gemerkt, die Maria, die hat sich auf ihn gefreut. Die Maria hat ihn lieb und das bewegt ihn. Nun kann man sagen, stopp. Auch Martha drückt doch ihre Liebe aus. Auch Martha zeigt doch, indem sie so viel vorbereitet, dass sie Jesus lieb hat. Man kann doch nicht sagen, nur wenn jemand da sich Zeit nimmt, sondern sie hat doch auch gezeigt, ich freue mich über dich und ich hab dich lieb, ja? Und es ist da auch in unseren Beziehungen so, oder? In unseren Liebesbeziehungen. Schaut mal in eure Partnerschaften, in eure Freundschaften, in eure Ehen hinein. Wir alle haben doch unterschiedliche Arten, unsere Liebe zu zeigen. Der eine schenkt gern oder braucht Zärtlichkeit. Ein anderer drückt eben Liebe aus durch Fürsorge. Wieder ein anderer durch Komplimente. Wir haben unterschiedliche Arten, Liebe auszudrücken. Und das ist doch auch in Ordnung. Und warum Jesus das jetzt abqualifiziert, finde ich eigentlich, wie gesagt, irgendwie nicht so nett, nicht so seelsorgerlich, nicht so empathisch. Dazu muss man jetzt sagen, ja, natürlich kann man auch Liebe äußern, indem man etwas für einen anderen tut. Natürlich kann man Liebe auch äußern, indem man sich engagiert. Aber Jesus möchte hier bewusst einen anderen Akzent setzen, weil es um die Gottesliebe geht. Nämlich, für Jesus ist hier besonders wichtig, dass man Liebe bedeutet, Zeit mit jemandem zu verbringen, mit jemandem unterwegs zu sein, Nähe zu suchen, Intimität zu suchen, Vertrautheit zu suchen. Das ist für Jesus hier wichtiger, als etwas zu tun, als in Aktion zu sein. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe gemerkt, das ist genauso wie mit mir und meinen Jungs. Wenn meine Jungs mich besuchen am Wochenende, dann wollen sie auch nicht, dass der Papa etwas für sie tut, dass ich ständig irgendwas für sie erledige. Das kann zwar auch mal sein, aber letztlich wollen sie Zeit mit dem Papa verbringen. Klar, die wollen auch chillen, ja, mit Smartphone und so, aber die freuen sich, dass der Papa sich zu ihnen setzt, dass der Papa mit ihnen rumalbert und lacht, dass der Papa mit ihnen nach Hamburg fährt, dass ich Dinge mit ihnen unternehme, dass ich Zeit mit ihnen verbringe und nicht nur etwas für sie tue. Das ist Liebe, so wie Jesus sie hier auch meint. Und deswegen geht es hier um diesen ersten Teil dieses Liebesgebotes, ja? Das will Lukas hier deutlich machen und das will Jesus hier deutlich machen. Was heißt es eigentlich, Gott zu lieben? Wie drücken wir unsere Liebe zu Gott aus? Und ich würde mit euch gerne mal darüber reden jetzt. Können wir jetzt hier nicht. Müssten wir mal in einem anderen Rahmen machen. Was bedeutet es denn überhaupt, Gott zu lieben? Wie kann man Gott überhaupt lieben? Liebt ihr Gott? Wenn ja, woran spürt ihr, dass ihr Gott liebt? Das ist, finde ich, das ist nicht irgendeine Frage. Das ist nach Jesus und nach dem Alten Testament die zentrale Frage. Liebst du Gott? Und wenn ja, woher weißt du das? Und wenn ja, wie spürst du das? Wie drückt sich das aus? Wie ist es mit deiner Liebe zu Gott? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und mache mir im Moment sehr viele Gedanken dazu, weil ich das so wichtig finde. Nun ist es so, dass man Liebe, wie kommt Liebe zustande? Ich finde erstmal wichtig, dass Liebe ein Geheimnis ist, das man nicht erklären kann. Ne? Überleg mal, warum liebst du deinen Mann oder deine Frau? Warum hast du dich damals vor 30, 40, 50 Jahren in genau diesen Menschen verliebt. Es gab vielleicht irgendwelche Gründe, der war damals besonders hübsch oder auch einfach nett oder so. Aber oft ist es doch so, dass diese Zuneigung, diese Liebe wie ein Geheimnis ist. Ja, die kommt einfach und sie ist nicht begründbar. Das gilt auch für Freundschaften. Oder Liebe für bestimmte Menschen. Warum brennt dein Herz für Trauernde? Warum brennt dein Herz für Kinder? Warum brennt dein Herz für benachteiligte Menschen? Warum ist das so? Das ist nicht immer zu erklären. Es ist nicht immer zu begründen. Liebe ist oft unergründlich und auch nicht begründbar. Das ist auch das wunderbare Geheimnis der Liebe. Und trotzdem habe ich mir mal gefragt, trotzdem, wie entsteht denn eigentlich Liebe? Und da ist mir bewusst geworden, Liebe entsteht unter anderem so, dass man selbst geliebt wird, dass man spürt, da mag mich jemand, da wendet sich jemand mir zu, da hat jemand Zuneigung zu mir, da ist jemand mir in Liebe zugetan und das führt dann manchmal dazu, dass eine Seite in uns zum Klingen kommt, ja, dass wir auch mit Verliebtsein, mit Liebe, mit Zuneigung reagieren. Das ist nicht immer so. Ja, es gibt auch viel Liebeskummer, weil man Liebe investiert und es kommt nichts zurück. Aber oft ist es so, da zeigt jemand Liebe und bei einem anderen wird Liebe geweckt. Das ist oft die Art und Weise, wie Liebe entsteht und wie man dann auch Liebe kultivieren kann. Was heißt das im Blick auf Gott? Man kann sich die Liebe zu Gott nicht einreden und auch nicht befehlen. Das ist ja das Problem, ne? Zu sagen, du sollst Gott lieben. Ja, du sollst dich verlieben. Du sollst dich freuen. Diese Befehle, diese Gebote finde ich immer schwierig. Und darum die Frage, wie können wir Gott lieben? Ja, indem wir uns von ihm lieben lassen, indem wir seine Liebe erfahren. Dann kann geschehen, dass auch bei uns Liebe wächst. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber wie soll das gehen? Wie soll es gehen, dass wir uns von Gott lieben lassen? Wie kann man die Liebe Gottes in unserem Leben erfahren? Zwei Dinge habe ich in meinem Leben entdeckt. Die sind jetzt auch keine große Überraschung für euch. Aber ich kann euch nichts anderes sagen, als das, was ich wirklich, wovon ich überzeugt bin. Das eine ist das, was Maria hier tut, nämlich die Nähe Gottes zu suchen. Und auf das zu hören, was Gott sagt. Die Nähe Gottes zu suchen, das ist wirklich in die Stille gehen. Beten, das müssen nicht immer Worte sein. Man kann auch manchmal einfach in der Stille vor Gott sein. Aber seine Nähe suchen, ohne das wird es nicht gehen. Und auf seine Worte zu hören. Auf seine Worte zu hören. Ja, wir werden nicht wirklich nachhaltig Gottes Erfahrungen machen. Die Nähe Gottes spüren und auch spüren, dass sich etwas entwickelt, wenn wir nicht auch in der Bibel leben. Und in der Bibel leben meine ich wirklich diese Worte, mit diesen Worten leben und mit diesen Worten, mit diesen Worten unterwegs sein. Nicht nur mal lesen, sondern wirklich sich mit der Bibel beschäftigen und in diese Welt hineintauchen, sich diesen Worten aussetzen. Und wenn Menschen diese Erfahrung machen, ich setze mich der Bibel aus, auch wenn es schwer ist, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es nicht immer einfach ist, dann verändert mich das, dann berührt mich das, dann spüre ich, da ist ein Gott, der mich liebt, der mich anspricht und dann wächst auch bei mir Liebe. Wir haben im Martin-Luther-Haus bewusst die Bibel zu einem ganz wichtigen Schwerpunkt erklärt. Wir hören auf die Bibel im Gottesdienst, wir reden über die Bibel im Hauskreis, im Bibelgespräch, im Kids-Treff, im Seniorennachmittag und im Teens-Club und in der Kirche Kunderbund. Überall geht es irgendwie, irgendwo um die Bibel. Das ist ganz wichtig. Und gerade wir im Arbeitskreis Spiritualität, der sich dieses Themas annimmt, wir suchen nach besonderen Formaten und Wegen, auf Gott zu hören, Gott zu begegnen. Ein Beispiel ist diese Zeit des Erfahrungteilens. Oder am Mittwoch haben wir diesen besonderen Oaseabend, wo wir Abendmahl feiern wollen, wo wir auf diese Weise Gott begegnen wollen. Im neuen Jahr wird es einen Literaturkreis geben, Studierstube, da geht es um ein geistliches Buch von Bonhoeffer, das wir miteinander lesen wollen, wo wir uns inspirieren lassen wollen. Und in der Passionszeit werden wir Exerzitien anbieten, eine ganz besonders intensive Form, Gott zu begegnen, auf Gott zu hören und Gottes Liebe zu erfahren und dass sich dann vielleicht auch Liebe zu Gott entwickeln kann. Und das andere ist, dass ich in meinem eigenen Leben nach Spuren Gottes suche. Wo hat Gott mich berührt? Wo hat Gott mich geführt? Und dann reagiere auch ich mit Dankbarkeit und dann wächst Liebe. Woran erkenne ich eigentlich, dass ich Gott liebe? Bei mir ist es so, Wenn ich merke, dass über Jesus gelästert wird, dann verletzt mich das. Wenn über Gott gespottet wird, auch das kriegt man mit im Fitnessstudio, ne? Es gibt nicht nur diese ganz frommen Geschichten, sondern da gibt es auch genug Spott und das tut mir weh. Das wäre genauso, wenn jemand sich über meine Frau komisch äußern würde, das würde mir auch wehtun, da würde ich wütend werden. Und so ist es eben auch, wenn jemand über Jesus lästert, das tut mir weh. Und im Gegenteil, wenn jemand über Jesus sich positiv äußert, wenn ich merke, da kennt Jesus jemand, dann freue ich mich drüber. Das sind so Punkte, wo ich merke, ja, ich habe Jesus lieb. Mit dieser Frage bin ich jetzt bei euch im Gottesdienst und jetzt höre ich auch gleich auf mit der Predigt. Ihr könnt euch dann über diese eine Frage Gedanken machen, die Jesus dem Petrus gestellt hat. Hast du mich lieb? Kannst du sagen, dass du Gott lieb hast, dass du Jesus lieb hast? Und wenn ja, woher weißt du das? Und wenn ja, woran zeigt sich das? Ich selbst muss diese Frage vorsichtig beantworten. Ich kann sagen, ja, ich liebe ihn ein bisschen, aber meine Liebe ist so menschlich, so bruchstückhaft, das ist wie bei Petrus. Ne? Petrus hat ja auch dreimal geantwortet und das war ja alles eher ein Stammeln. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das war nicht vollmundig, so ist es bei mir auch. Ich möchte eher antworten, Herr, ich wünsche mir, dich noch viel mehr lieb zu haben. Ich wünsche mir noch viel mehr, dich zu lieben und zu sehen und zu suchen. Und ich wünsche mir, dass das Martin-Luther-Haus ein Ort ist, wo Menschen sich geliebt wissen und wo wir lernen und erfahren, was es bedeutet, Gott zu lieben. Denn das ist das erste, das vorrangige Gebot. Amen.